Weltfunk.
Donnerstag, 18 Uhr, Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch
Sonja Putz
und Bernd During und als guter Geist im Hintergrund Timo Keck. Die bekanntesten Würdenträger des tibetischen Buddhismus sind zweifelsohne die Dalai Lamas. Zurzeit repräsentiert durch Tenzin Gyatso, den 14. Dalai Lama, der heuer 86 Jahre alt wird und Träger des Friedensnobelpreises ist. Etwas weniger Außenwirkung entfalten traditionsgemäß die Panchen Lamas. Dennoch hatten sie viel Einfluss. Im Rahmen unseres Titelthemas betrachten wir die Institution Panchen Lama und einige ihrer Persönlichkeiten.
Dazu gibt es wieder Meldungen, Kommentare und Veranstaltungshinweise.
Die Panchen Lamas. Zum Einstieg müssen wir klarstellen, der tibetische Buddhismus geht davon aus, dass jedes Lebewesen einen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt durchlaufen muss, und zwar so lange, bis es Erleuchtung erlangt und sich dadurch aus diesem Daseinskreislauf befreien kann. Eine Besonderheit bilden hier die Tulkus, die einerseits als Wiederverkörperung ihres Vorgängers erscheinen, andererseits aber auch die Verkörperung eines Buddhas oder Bodhisattvas darstellen.
Zwischenbemerkung: Bodhisattvas sind erleuchtete Wesen, die im vorher erwähnten Daseinskreislauf nicht mehr verhaftet sind. Ihre Wiedergeburt geschieht aus Mitgefühl mit den Menschen und um ihnen den Weg aus dem Kreislauf zu weisen.
So gilt der Dalai Lama als Verkörperung Avalokiteshvaras, auf Tibetisch Chenrezig, des Bodhisattvas des unendlichen Mitgefühls, während der Panchen Lama als Verkörperung des Buddha Amitabha, des Buddhas des unermesslichen Lichtes gilt.
Was bedeutet nun der Titel Panchen Lama? In der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde es üblich, dass Gelehrte aus besonders angesehenen Klöstern auch Panchen, Rinpoche bzw. Lama genannt wurden. Der Titel setzt sich zusammen aus dem Sanskritwort Pandita, Gelehrter, und dem tibetischen Chenpo, groß, also großer Gelehrter oder auch kostbarer Lehrer.
Der erste, der den Titel trug, war Gendun Drup, der Gründer und erste Abt des Klosters Tashilumpo in Shigatse, West-Tibet. Ein Neffe und Schüler von Tsongkhapa, dem Reformer und Gründer des nach ihrer Kopfbedeckung benannten Gelbmützenordens, den Gelugpa. Es folgte eine Reihe weiterer Äbte, denen wegen ihrer Verdienste der Titel Panchen verliehen wurde.
Lobsang Chöki Gyeltsen erlebte von 1570 bis 1662, lebte schon als wiedergeborener Lama im Kloster Tashilumpo, bevor er dort Abt wurde. Nachdem er bereits als Vermittler im Krieg zwischen der Provinz Zhang und den Mongolen tätig war, führte er die Suche nach der Reinkarnation des 4. Dalai Lamas an.
Eine solche Suchkommission besteht aus hohen Würdenträgern, die nach dem Tod des Vorgängers seine Wiedergeburt im Land auffinden müssen. Gibt es mehrere Kandidaten, wird nach strengen Kriterien einer davon ausgewählt.
1617 erklärte Lobsang Chöki Gyeltsen, der 4. Panchen Lama, den in Chongya aufgefundenen Jungen als die wahre Reinkarnation des 4. Dalai Lamas. Das heißt, er erkannte Nawang Lobsang Gyatso als den 5. Dalai Lama an. Der 4. Panchen gab dem jungen Dalai Lama die volle Ordination und unterrichtete ihn in Sutras und Tantras. Aus Dankbarkeit habe der 5. Dalai Lama, nachdem er über ganz Tibet gebot, seinem Lehrer das Kloster Tashilumpo übergeben.
Wie sah nun die Reinkarnationsreihe der Panchen Lamas aus? Die Liste beginnt nicht mit dem vierten Panchen Lama, sondern es werden darin bereits drei Vorgänger genannt. Beim ersten handelt es sich um Kedrubier, den berühmtesten Schüler Tsongkhapas, dem zwei weniger bekannte Panchen Lamas folgten. Somit wird Lobsang Chöki Gyeltsen erst als der vierte Panchen Lama in der Reihe der Reinkarnationen gezählt.
Der Journalist Clemens Ludwig weist noch darauf hin, dass der fünfte Dalai Lama mit der Reinkarnationsreihe der Panchen Lamas auch ein politisches Problem schuf. Er habe damit den Grundstein für eine Rivalität in der Hierarchie gelegt, die von den Chinesen bis heute ausgenutzt werde. Der Panchen Lama sei nicht selten die chinesische Karte im Kampf um die Macht in Tibet gewesen und das sei er noch immer.
Im Laufe der Zeit entwickelte sich zwischen den beiden höchsten Lamas oftmals ein enges Lehrer-Schüler-Verhältnis, wobei es keine Rolle spielte, ob der Dalai Lama den Panchen Lama oder der Panchen Lama den Dalai Lama unterrichtete, sondern nur, dass der Ältere dem jeweils Jüngeren religiöse Unterweisungen erteilte.
Urheber dieser Tradition, die von den Tibetern auch als Vater-Sohn- oder Sonne-Mond-Verhältnis bezeichnet wird, war seinerzeit der amtierende Ganden Tripa, das eigentliche Oberhaupt der Gelugpa-Schule. Er riet dem in der Mongolei geborenen vierten Dalai Lama, sich ins Kloster Tashe Lumpo zu begeben und sich von dem bekannten Gelehrten Lobsang Chöki Gyeltsen unterweisen zu lassen. Dieser nahm den jungen Dalai Lama auch noch die Mönchsgelübde ab. Auch der darauf folgende fünfte Dalai Lama legte seine ersten Gelübde vor dem vierten Panchen Lama ab.
Einige bemerkenswerte Ereignisse fallen in die Amtszeit des fünften Panchen Lama. Er war Lehrer des sechsten Dalai Lama, der schon 1683 aufgefunden worden war. Da der tibetische Regent jedoch den Tod des fünften Dalai Lamas 15 Jahre lang geheim hielt, angeblich hatte der verstorbene große Fünfte dem Regenten aufgetragen, seinen Tod bis zur Vollendung des Potthar-Palastes in Lhasa geheim zu halten, mussten auch Wiedergeburt und Auffindung des sechsten Dalai Lama im Verborgenen bleiben.
Dieser wuchs unter recht bescheidenen Verhältnissen auf, erhielt jedoch eine adäquate Ausbildung, sodass der fünfte Panchen Lama ihn später in Tashe Lumpo als Novizen ordinieren konnte. 4 Jahre studierte der junge Dalai Lama unter dem fünften Panchen Lama und anderen Gelehrten, obwohl er sich nicht zum Mönch berufen fühlte, sondern sich lieber mit Kunst und Poesie beschäftigte.
Es blieb dem Panchen Lama nichts anderes übrig, als den noch jungen sechsten Dalai Lama aus seinen Gelübden zu entlassen. Dieser fiel schließlich politischen Intrigen zum Opfer. Man beschuldigte ihn, nicht die wahre Reinkarnation des fünften Dalai Lama zu sein. Gewaltsam aus Lhasa entfernt, starb er auf dem Weg nach Peking, wo der Kaiser über sein Schicksal entscheiden sollte. Im Gedächtnis der Tibeter blieb ihm ein Platz als anerkannter Dichter.
Dem fünften Panchen Lama oblag es, bald darauf einen Mönch aus dem Medizinkolleg in Lhasa offiziell als den sechsten Dalai Lama zu intronisieren, der jedoch von den meisten Lamas und der tibetischen Bevölkerung nicht akzeptiert wurde. Er wurde später abgesetzt, ins Exil nach China geschickt, wo er 1725 starb. Die Wege nach und die Aufenthalte in China scheinen für tibetische Geistliche zu jeder Zeit gefährlich gewesen zu sein.
In die Regierungszeit des fünften Panchen Lama, Lobsang Yeshe, fiel auch der Ausbruch eines Bürgerkrieges von 1727 bis 1728, in dem ein weiterer Stein des Anstoßes für die später immer wieder ausbrechenden Konflikte zwischen den Panchen Lamas und den Dalai Lamas gelegt wurde.
Dem siebten Dalai Lama und seinem Vater wurde vorgeworfen, dass sie sich gegen den Fürsten Polhane gestellt hätten, der in der Folgezeit Tibet 19 Jahre in Frieden regierte. Für weiteren Konfliktstoff sorgte die Einmischung des chinesischen Kaisers. Während der siebte Dalai Lama und sein Vater verbannt wurden, ernannte der Mandschu-Kaiser den fünften Panchen Lama, Lobsang Yeshe, 1663 bis 1737, zum Landesherrn von Zhang und West-Tibet.
Der Panchen Lama akzeptierte übrigens nur einen Teil der ihm vom Kaiser zugesprochenen Territorien, nämlich die halbautonome Provinz Zhang. Doch nicht deren Unterstellung unter die Herrschaft des fünften Panchen Lama sei die Ursache des immer wieder ausbrechenden Konflikts zwischen den höchsten Würdenträgern gewesen.
Wie die Religionswissenschaftlerin Kerenina Kolmar-Paulenz meint, war der Grund bei der Zentralregierung in Lhasa zu suchen. Die sah die höhere Autorität bei sich und behandelte den Panchen Lama trotz seiner hohen Stellung wie einen untergeordneten Fürsten, was dieser nicht akzeptieren konnte.
Dieser schwelende Konflikt war wohl auch eine der Ursachen für die wiederholte Hinwendung der Panchen Lamas an China. Während es China verstand, die religiöse Autorität des jeweiligen Panchen Lama für seine politischen Zwecke auszunutzen.
Dem darauf folgenden sechsten Panchen Lama war keine allzu lange Lebens- und Regierungszeit vergönnt. Er lebte von 1738 bis 1780. Doch er ist eines der Beispiele für das Lehrer-Schüler-Verhältnis zwischen den beiden höchsten Würdenträgern.
Panchen Lama Lobsang Pelden Yeshe reiste nicht nur mit dem jungen 8. Dalai Lama zur Intronisation nach Lhasa, sondern er wurde auch zu einem seiner wichtigsten Lehrer.
Das hohe Ansehen, das der 6. Panchen Lama in Tibet genoss, machte ihn für die Briten zu einer wichtigen politischen Figur, sodass sie ihn nicht nur als Vermittler in einem Konflikt mit Bhutan schätzen lernten, sondern in ihm auch einen Mittelsmann sahen, um Handelsverbindungen anzuknüpfen.
Dazu sandte 1774 der Gouverneur der East India Company den jungen Schotten George Bogle nach Tibet, um mit dem Panchen Lama über engere englisch-tibetische Beziehungen zu verhandeln. Bogle war von der Zuvorkommenheit des 6. Panchen Lama beeindruckt und es entwickelte sich ein vertrautes Verhältnis zwischen ihnen. Bogle heiratete die Schwester des 6. Panchen Lama.
Seine Mission blieb, was die Handelsbeziehungen anging, allerdings erfolglos. Denn der Panchen Lama musste die Eröffnung von Handelsbeziehungen auch dem Statthalter des chinesischen Kaisers, dem Anban, in Lhasa vorlegen und dieser wachte eifersüchtig über alle Kontakte der Tibeter mit dem Ausland.
Von Interesse sind bis heute Bogles Reiseberichte. Zum Abschied aus Tibet schrieb er: Lebe wohl, du ehrliches und einfaches Volk. Mögest du lange das Glück genießen, das zivilisierten Nationen verweigert ist, und fortfahren, durch die kahlen Berge geschützt, in Frieden und Zufriedenheit zu leben.
Für den 6. Panchen Lama sollte der Kontakt zu Bogle und den Engländern fatale Folgen haben. Wiederholt wurde er nach Peking zitiert. Nachdem er dem Drängen lange widerstanden hatte, traf er im Frühjahr 1780 endlich dort ein. Ein halbes Jahr später starb er in Peking, nach offizieller Version an den Blattern. Viele Tibeter und selbst Sven Hedin waren davon überzeugt, dass der 6. Panchen Lama vergiftet worden war, um den Kontakt mit den Engländern zu beenden.
Das zeigt, wie gefährlich es war und ist, sich Chinas Hoheitsanspruch auf Tibet zu widersetzen. Und die Reihe der Beispiele setzt sich bis in die heutige Zeit fort.
Der nachfolgende 7. Panchen Lama war gerade 6 Jahre alt, als 1788 die nepalesischen Gurkhas in Tibet einfielen, die Tibeter besiegten und danach hohe Geldsummen verlangten. Als Tibet nicht zahlte, fielen die Gurkhas 1791 ein zweites Mal in Tibet ein, besetzten große Teile der Provinz Zhang und plünderten das Kloster des Panchen Lama, der selbst nach Lhasa flüchtete. Der chinesische Kaiser entsandte ein Heer, das die Gurkhas zurückdrängte.
Der Sieg bedeutete allerdings für Tibet das definitive Ende seiner innen- und außenpolitischen Autonomie. In einem Edikt legte der Kaiser fest, dass die chinesischen Ambane die Regierungsgeschäfte neben dem Dalai Lama und dem Panchen Lama zu leiten hätten. Die beiden höchsten Würdenträger Tibets mussten den Ambanen Bericht erstatten und deren Anordnungen befolgen.
Ein Lehrer-Schüler-Verhältnis zwischen den Panchen Lamas und den Dalai Lamas gab es lange Zeit nicht mehr, da der 9., 10., 11. und 12. Dalai Lama sehr jung starben oder ermordet wurden.
Der 8. Panchen Lama, Tenpo Wangchuck, lebte von 1854-55 bis 1882, wurde nur 27 Jahre alt. Trotz seiner Jugend soll er ein hervorragender spiritueller Meister gewesen sein, der für den 13. Dalai Lama ein einmalig schönes Langlebegedicht verfasste.
Mit dem 9. Panchen Lama, Thupten Tshöky Nyima, gelangen wir in das 20. Jahrhundert. Er wurde 1883 geboren und lebte bis 1937. Im Alter von 5 Jahren wurde er nach Tashi Lumpur gebracht und als Panchen Lama anerkannt. Ein Lehrer-Schüler-Verhältnis zum Dalai Lama konnte es nicht geben, da der 13. Dalai Lama selbst nur 7 Jahre älter als der Panchen Lama war. Allerdings legte der 9. Panchen Lama sein Mönchsgelübde 1903 im Beisein des 13. Dalai Lama ab.
Da sich im 19. Jahrhundert abermals die Kolonialmächte, vor allem Großbritannien und Russland, für Tibet interessierten, erhielt auch der 9. Panchen Lama wiederholt den Besuch von Europäern. Diese Besuche sprechen für den hohen Rang, den der Panchen Lama einnahm, aber auch für sein persönliches Interesse an der Welt außerhalb Tibets.
1901 erhielt der 9. Panchen Lama den Besuch des Buryat-mongolischen Lamas Akwan Dorsjew. Die Buryat-Mongolen gehören zum christlichen Russland, waren aber Buddhisten. Dorsjew kam 1872-73 ins Kloster Drepung bei Lhasa, machte dort seine Mönchsausbildung, erlangte das höchste akademische Diplom und wurde zum Lehrer und Berater des 13. Dalai Lama.
Es gelang Dorsjew, diesen zu überzeugen, dass es angesichts der Schwäche des chinesischen Reiches und der Bedrohung durch England von Vorteil sei, eine Verbindung mit Russland aufzunehmen. Seine Reisen nach Russland blieben allerdings erfolglos. Dorsjews Besuch beim Panchen Lama in Tashi Lumpur ging Dorsjews letzter Russlandreise voraus. Er erhielt vom Panchen Lama eine geheime Belehrung, einen vom 6. Panchen Lama geschriebenen Gebetstext und fürstliche Geschenke in Form von mehreren goldenen Statuen.
Auf eine Einladung hin war auch Sir Charles Bell 1906 nach Tashi Lumpur gekommen, mit dem der Panchen Lama freundschaftliche Gespräche führte. Der schwedische Entdeckungsreisende Sven Hedin hielt sich 1906-1907 mehrere Monate als Gast des Panchen Lama in Shigatse auf.
Auf das Konfliktpotenzial zwischen Dalai Lamas, tibetischer Regierung und Panchen Lamas haben wir schon hingewiesen. Es kriselte auch im Verhältnis zwischen dem 9. Panchen Lama und dem 13. Dalai Lama. Die Autorin Kolmar Paulens sieht die Ursache der Auseinandersetzung darin, dass der Panchen Lama sich der Autorität der Zentralregierung nicht beugen wollte. Andererseits nutzte China den Konflikt, um die religiöse Autorität des Panchen Lama für seine Zwecke einzusetzen.
Ob es tatsächlich eine persönliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Würdenträgern gegeben hat, lässt sich anhand der vorliegenden Literatur nicht feststellen, denn als der 13. Dalai Lama 1910 vor den chinesischen Besatzungstruppen nach Indien floh, bat er den 9. Panchen Lama, ihn zu begleiten.
Es mangelt aber durchaus nicht an unschönen Anlässen, die zu einer persönlichen Auseinandersetzung hätten führen können. Denn statt den Dalai Lama zu begleiten, nahm der 9. Panchen Lama eine Einladung des chinesischen Ambans nach Lhasa an. Er wohnte dort in den Privatgemächern des Dalai Lama, was allein schon ein Affront war, besuchte zusammen mit dem Amban verschiedene Feste und nahm bei religiösen Zeremonien den Platz des Dalai Lama ein. Wie stark die Bindung des Panchen Lama an China war, zeigte sich bereits nach dem Zusammenbruch des chinesischen Kaiserreichs im Jahre 1911, als die chinesischen Truppen nicht, wie im übrigen Tibet, aus der Provinz des Panchen Lama ausgewiesen wurden.
Hinzu kam noch ein Steuerstreit, der zum offenen Ausbruch des Konflikts führte. Tashi Lumpu, dessen Oberhaupt der Panchen Lama war, sollte wie auch anderen Klöstern eine Sondersteuer auferlegt werden, um die Stationierung tibetischer Truppen gegen eine chinesische Invasion in Kham zu bestreiten. Tashi Lumpu hatte schon früher Kosten aus Kriegen gegen England und China nur teilweise bezahlt und weigerte sich zudem, nicht gerechtfertigte Postgebühren zu begleichen. Wegen des so angewachsenen Schuldenberges und weil er sich persönlich bedroht fühlte, flüchtete der 9. Panchen Lama zuerst in die Mongolei und dann nach China, wo er erfreut aufgenommen wurde.
Obwohl der 13. Dalai Lama den 9. Panchen Lama wiederholt um seine Rückkehr bat, brach dieser erst 1933 nach dem Tod des 13. Dalai Lama langsam auf. Ihm wurde jedoch die Einreise verweigert, weil sich in seiner Begleitung nicht nur 20 Beamte, sondern auch 500 chinesische Soldaten befanden, die als Bedrohung empfunden wurden. Schließlich schreckte ihn auch die Warnung der chinesischen Regierung, dass sie ihn in Tibet nicht beschützen könne. So starb der 9. Panchen Lama vor seiner Heimkehr 1937 in China.
Was ihn wirklich davon abhielt, nach Shigatse zurückzukehren, müsste vielleicht noch geklärt werden. In einem Wikipedia-Artikel heißt es, dass er sich bedroht und durch den 13. Dalai Lama in seiner Macht geschmälert gefühlt habe. Den Mönchen des Klosters Tashi Lumpu sei es nämlich verboten worden, in der tibetischen Regierung ein Amt auszuüben. Vertreter des Panchen Lama waren in Lhasa festgehalten worden und auch der Steuerstreit endete zu Ungunsten des Klosters Tashi Lumpu und des Panchen Lama.
Laut Karenina Kolmar Paulens war es jedoch die tibetische Regierung, die auf Zahlung der Steuerschuld bestand und nicht der Dalai Lama. Gegen einen persönlich ausgetragenen Konflikt zwischen den beiden Würdenträgern spricht einerseits, dass der 13. Dalai Lama den Panchen Lama wiederholt aufgefordert hat, zurückzukehren, andererseits der respektvolle Umgangston zwischen den beiden Lamas. Der 13. Dalai Lama nannte den Panchen stets mein großer Lehrer und der 9. Panchen Lama nannte den Dalai Lama allwissender Rinpoche. Erwähnenswert ist noch, dass der 9. Panchen Lama ein vierbändiges literarisches Werk hinterließ.
Noch stärker unter dem Einfluss der chinesischen Regierung stand die Wiedergeburt des 9. Panchen Lama. Der 10. Panchen Lama Trinle Lündrup Tschöke Gyeltsen.
Geboren 1938 im fernen Nordosten in der Provinz Qinghai, wurde Panchen Tschöke Gyeltsen erst mit 11 Jahren als Reinkarnation anerkannt und dies von offiziellen Vertretern seines verstorbenen Vorgängers und nicht vom 14. Dalai Lama, der zu diesem Zeitpunkt erst 14 Jahre alt war. Auch wurde der Panchen Lama nicht in Tashilunpo intronisiert, sondern weit entfernt in der östlichen Provinz Amdo. Und zwar nur im Beisein von Vertretern der damals herrschenden chinesischen Regierung der Kuomintang.
Im Falle des 10. Panchen Lama entsprach also nichts der traditionellen Vorgehensweise bei der Suche nach der Wiedergeburt bis zu ihrer offiziellen Einsetzung.
Die Begründung, dass er sich von der Kuomintang ab und der Politik Mao Zedongs zuwandte, weil die Kuomintang nicht dafür gesorgt hätte, dass er die ihm zustehende traditionelle Stellung in Tibet einnehmen könne, scheint etwas schwach. Und dass 1950 in seinem Namen ein Telegramm an Mao Zedong mit der Bitte um die Befreiung Tibets ging, war wohl auch eher seiner Umgebung zuzuschreiben und nicht dem erst 12-jährigen Panchen Lama selbst.
Clemens Ludwigs Bemerkung, dass die Chinesen eine gewisse Rivalität zwischen Dalai Lama und Panchen Lama, zwischen Lhasa und Shigatse, immer wieder für ihre Zwecke ausnutzten, bestätigt sich auch im Fall des 10. Panchen Lama. So bemühten sich die Kommunisten, Macht und Ansehen des Dalai Lama weiter zu unterhöhlen, indem sie dem Panchen Lama bei seiner Überführung nach Shigatse besondere Rechte verliehen.
Auch bei der Tagung des Nationalen Volkskongresses 1954 in Peking, zu der beide Würdenträger eingeladen waren, habe man den 16-jährigen 10. Panchen Lama sichtbar dem 3 Jahre älteren 14. Dalai Lama vorgezogen. Doch auf den Panchen Lama übten die Chinesen ebenfalls starken Druck aus, auch wenn sie ihn oft als Aushängeschild einer liberalen Minderheitenpolitik ausnutzten.
Dass es wohl kaum in der Absicht des jungen Panchen Lama lag, den Dalai Lama zu verärgern, hatte sich 1952 bei der ersten persönlichen Begegnung der beiden gezeigt. Dabei verhielt sich der Panchen Lama durchaus traditionell, indem er sich vor dem Dalai Lama niederwarf, obwohl es zuvor durch einige Hofleute zu Spannungen gekommen war, die dem Panchen Lama den ihm gebührenden Respekt verweigert hatten.
Nach der Niederschlagung des großen Aufstands von 1959 und der Flucht des Dalai Lama nach Indien stellte sich der Panchen Lama zunächst mit unmissverständlichen Worten auf die Seite Chinas. Er erhielt daraufhin von den Chinesen einige hohe politische Ämter in Tibet und in China.
In den folgenden Jahren begann der 10. Panchen Lama jedoch, Kritik an der Tibet-Politik der Kommunisten zu üben.
Schon 1962, nach einer Reise durch Tibet, überreichte er dem chinesischen Premierminister Zhou Enlai eine aus 70.000 chinesischen Schriftzeichen bestehende Denkschrift, in der er die gesellschaftlichen Verhältnisse in Tibet und die Politik nach der Niederschlagung des Aufstands von 1959 scharf kritisierte. Mao nannte die Petition einen vergifteten Pfeil, den der Panchen Lama auf die kommunistische Partei Chinas abgeschossen habe.
Als sich der 10. Panchen Lama 1964 auch noch öffentlich zum Dalai Lama bekannte und diesen als seine Zuflucht in diesem und im nächsten Leben bezeichnete, wurde er seiner Ämter enthoben, mehrmals dem Verfahren der Massenkritik ausgesetzt und nach Peking gebracht, wo er praktisch unter Hausarrest stand.
Als 1966 in China die Kulturrevolution ausbrach, begannen die Demütigungen für den Panchen Lama von Neuem. Wie die Journalistin und China-Kennerin Isabel Hilton berichtet, wurde er jedoch auf Anordnung Zhou Enlais in den Gewahrsam der Volksbefreiungsarmee überstellt und damit der Wut der Roten Garden entzogen.
1968 kam er ins Gefängnis nach Chanping, wo er bis 1977 inhaftiert blieb. Nach seiner Entlassung wurde der 10. Panchen Lama nach und nach politisch rehabilitiert und wieder in seine Ämter eingesetzt. Interessant ist, dass er 1979 eine chinesische Medizinstudentin heiratete und 1983 eine Tochter bekam. Bekannt wurde auch seine starke Beteiligung am Wiederaufbau des Klosters Tashilumpo, von dem in Maos Kulturrevolution große Teile zerstört worden waren.
Der chinesischen Führung gegenüber blieb der 10. Panchen Lama jedoch skeptisch, was ihm wohl zum Verhängnis wurde, denn bei einem Besuch in Shigatse 1989 starb er plötzlich an einem Herzinfarkt infolge von Überarbeitung, wie es in der chinesischen Presse hieß.
Der natürliche Tod wurde von vielen Tibetern bezweifelt. Obwohl es keine Beweise gab, fürchtete man, dass der Panchen Lama ermordet wurde, zumal er nur 2 Jahre vor seinem Tod, 1987, in einer geheimen Sitzung des Ständigen Komitees des Nationalen Volkskongresses eine harte Anklagerede gegen die chinesische Führung gehalten hatte.
Nach dem Tod des 10. Panchen Lama am 28. Januar 1989 eskalierte die Situation. Am 5. März kam es in Lhasa zu den größten antichinesischen Demonstrationen seit 1959. Nach 3-tägigen Straßenkämpfen verhängten die Chinesen am 8. März 1989 das Kriegsrecht über Tibet. Es wurde erst Ende April 1990 aufgehoben.
Über die beiden 11. Panchen Lamas haben wir in unserer Weltfunksendung vom 27. April 2017 ausführlich berichtet. Das Folgende deshalb nur in Kürze. Der vom Suchteam nach dem Tod des 10. Panchen Lama gefundene Knabe, Göndün Chökenima und seine Familie, wurden kurz nach der Anerkennung durch den 14. Dalai Lama an einen unbekannten Aufenthaltsort in China verschleppt. Ersatzweise wurde am 8. Dezember 1995 im Losverfahren Norbu Gyeltsen zum 11. Panchen Lama gewählt. Dessen Eltern gehören der Kommunistischen Partei an.
Warum das Ganze? Zum einen hätte die Anerkennung von Göndün Chökenima durch die Chinesen bedeutet, dass sie die religiöse Autorität des Dalai Lama akzeptiert hätten. Zum anderen konnte die chinesische Führung durch den Austausch eine Marionette in Stellung bringen, um Chinas Einfluss bei der Anerkennung des nächsten Dalai Lama zu sichern.
Das Vorgehen der chinesischen Behörden bei dieser Wahl zeigt, dass es unmöglich ist, eine tibetische kulturelle Identität, die in den eigenen religiösen und kulturellen Traditionen verwurzelt ist, zu wahren.
Übrigens, das Schicksal des rechtmäßigen 11. Panchen Lama ist bis heute ungeklärt.
Wir kommen zu unserer Medienschau.
Über die Unterdrückung der tibetischen Sprache hatten wir in unseren letzten Sendungen mehrfach berichtet. Ein Tibeter, der mit friedlichen Mitteln dagegen anging, ist Tashi Wangchuk.
Er hatte sich bemüht, gegen die lokalen chinesischen Behörden Klage zu erheben, weil diese es versäumt hatten, die tibetische Sprache und Kultur zu schützen und zu fördern, wie sie es nach internationalem Abkommen und chinesischem Recht hätten tun sollen.
Wie das Tibetan Center for Human Rights and Democracy unter dem 30. Januar 2021 berichtet, wurde Tashi Wangchuk im Januar 2016 festgenommen. Fast 2 Jahre blieb er in Untersuchungshaft, wo er Folter und Schlägen ausgesetzt war. Dann wurde er wegen Separatismus zu 5 Jahren Haft verurteilt, unter Anrechnung der Untersuchungshaft.
Doch damit nicht genug. Tashi Wangchuk wurde darüber hinaus mit 5 Jahren Entzug der politischen Rechte belegt, dem Höchstmaß, welches das chinesische Strafrecht für diese Strafe vorsieht.
Nun sei Tashi Wangchuk nach Verbüßung seiner Strafe aus dem Gefängnis entlassen worden, wie einer seiner Anwälte per Twitter mitteilte, und von Mitarbeitern der Justizbehörde in das Haus seiner Schwester gebracht worden.
Ich weiß nicht, wie weit er wirklich frei ist, sagte der Anwalt. Es war ihm nicht möglich, ein Foto des Freigelassenen zu bekommen oder Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen.
Man kann also davon ausgehen, dass Tashi Wangchuk im Hause seiner Schwester unter Hausarrest steht. Dieses Vorgehen der chinesischen Behörden zeigt erneut, mit welcher Macht und Brutalität China die ethnische Verschmelzung seiner nationalen Minderheiten vorantreibt.
Wie die tibetische Regierung im Exil und Human Rights Watch übereinstimmend unter dem 23. Januar 2021 melden, ist Tenzin Nima, ein 19-jähriger tibetischer Mönch aus der ehemaligen tibetischen Provinz Kham, am 19. Januar gestorben, nachdem er wegen friedlicher Unabhängigkeitsproteste im November 2019 ins Gefängnis gekommen war und dort schwer geschlagen, gefoltert und mangelhaft ernährt wurde.
Auslöser der Proteste, wegen denen auch 6 weitere Männer ins Gefängnis mussten, waren Forderungen der lokalen chinesischen Behörden an umgesiedelte Nomaden und andere arme Bewohner.
Die chinesischen Behörden hatten, der Meldung zufolge, von den tibetischen Bewohnern verlangt, die sogenannte Armutsbekämpfungspolitik der chinesischen Regierung zu bejubeln. Unter diesem Titel wurden viele Nomaden und andere Landbewohner zwangsweise umgesiedelt.
Die Tibeter sollten vor der Kamera oder gegenüber offiziellen Besuchern erklären, dass sich ihr Leben verbessert habe. Einige seien sogar gezwungen worden, sich Vieh und Möbel anderer Leute auszuleihen, um zu zeigen, wie sich ihr Wohlstand vermehrt habe. Bleiben wir beim Einsatz der Medien als Waffe.
Am Freitag, 5. Februar, war in der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift »Sendeschluss für Peking« zu lesen, dass Großbritannien dem chinesischen Staatssender China Global Television Network, kurz CGTN, am Donnerstag die Sendelizenz entzogen habe. Als Grund nannte die britische Behörde den Einfluss der chinesischen Regierung auf das Programm. Der Sender werde letztlich von der Kommunistischen Partei Chinas kontrolliert und das sei nach britischem Rundfunkrecht nicht zulässig. Chinas Protest folgte am gleichen Tag, begleitet von Gegenvorwürfen.
Und auch die Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten. Wie von mehreren Online-Diensten am Donnerstag, 11. Februar zu lesen war, verbot China die BBC World News wegen gesetzeswidriger Inhalte. Der Sender habe angeblich den nationalen Interessen Chinas geschadet. In die gleiche Richtung weist ein Beitrag der Südwestpresse vom 20. Februar mit dem Titel »Exil Hongkonger unter Druck«.
Auch in Deutschland setzt die chinesische Regierung nach Auskunft des Bundesinnenministeriums »Exil Hongkonger unter Druck«. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums an die FDP-Fraktion hervor. Auch konnten laut Innenministerium vermehrt Versuche staatlicher chinesischer Akteure in Deutschland festgestellt werden, die öffentliche Wahrnehmung der Geschehnisse im Sinne der chinesischen Regierung zu beeinflussen.
Zum Schluss, leider nicht zum guten Schluss, müssen wir an unsere erste Meldung und an Tashi Wangchuk, den Verteidiger der tibetischen Sprache, anknüpfen.
Wie die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte am 24. Februar bekannt gab, hat der Nationale Volkskongress Chinas sogenanntes Parlament im Januar, also wenige Tage vor der Freilassung Tashi Wangchuks, beschlossen, dass lokale Gesetze, die den Gebrauch der gesprochenen und geschriebenen Sprache bei ethnischen Minderheiten vorschreiben, verfassungswidrig sind.
Dies ist offensichtlich Teil einer umfassenden Strategie der Kommunistischen Partei Chinas, die nationalen Minderheiten zu einer einzigen chinesischen nationalen Identität zu verschmelzen. Betroffen ist nicht nur die Sprache der Tibeter.
Und hier unser Terminkalender.
Die Tibet-Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de.
Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm mitarbeiten will, ist herzlich zu unseren Treffen eingeladen. Regulär am zweiten Montag im Monat.
Unser nächstes Treffen ist geplant für den Montag, 12. April um 19 Uhr im Museumscafé in Ulm, Marktplatz 9. Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, 20. Mai 2021 um 18 Uhr.
Das Manuskript zum Titelthema schrieb Irmgard Weihrauch. Bearbeitung für den Weltfunk Sonja Putz und
Bernd Sturing,
die auch am Mikrofon waren.
Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz, Studiotechnik Timo Keck.
Wir verabschieden uns von euch und freuen uns auf ein Wiederhören am Donnerstag, 20. Mai, hier bei Radio Free FM.
Bleibt bis dahin gesund.
Weltfunk.